Deutschlandfunk, Medias Res.
Wie gefährlich die Arbeit von Kriegsreportern ist, das hat gerade erst wieder das Wochenende gezeigt. Am Samstag ist in der Ukraine ein russischer Militärkorrespondent bei Gefechten ums Leben gekommen. Drei weitere russische Journalisten wurden verletzt. Und auch ein Kameramann der Deutschen Welle wurde bei Dreharbeiten auf einem ukrainischen Truppenübungsplatz verletzt. Reporter ohne Grenzen zählt seit Beginn des Angriffskriegs schon 92 Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten. 10 Medienschaffende seien bei ihrer Arbeit dort ums Leben gekommen, heißt es von Reporter ohne Grenzen. Eine, die sich von solchen Nachrichten und Meldungen nicht einschüchtern lässt und trotzdem immer wieder in die Ukraine fährt, das ist die Fotografin Johanna Maria Fritz. Sie ist seit Kriegsausbruch oft dort gewesen, hat unter anderem auch die getöteten Menschen in Butscha fotografiert. Und zuletzt war sie mit dem Journalisten Wolfgang Bauer ein paar Tage lang in einem Schützengraben direkt an der Front für eine Reportage in der Wochenzeitung Die Zeit. Und Johanna Maria Fritz hat mir heute Mittag erzählt, dass sie gar nicht lange nachgedacht hat, als die Anfrage von der Zeit kam.
Für mich war das eigentlich sofort klar. Ich fand es sehr interessant und sehr wichtig. Ich habe auch schon davor viel Zeit in Schützengräben verbracht, aber eben noch nicht dort übernachtet und fand das eben eine interessante und gute Möglichkeit, den Männern, die dort kämpfen und vor allem Männern, die dort kämpfen, eine Plattform zu geben, darüber zu reden, wie sie sich fühlen und wie das überhaupt ist, wenn man einfach ausharren muss in einem Erdloch.
Das ist ja kein Auftrag, bei dem man irgendwie Distanz halten kann. Sie essen und schlafen dort mit den Soldaten. Es gibt keine sanitären Anlagen, nur diese Erdhöhlen, die Sie gerade schon genannt haben. Es ist dreckig, manchmal auch sehr öde, entnehme ich der Reportage in der Zeit. Wie haben Sie diese Tage erlebt und auch ausgehalten?
Also genau, in der Tat, wir haben sehr lange gewartet auf den Zugang. Immer wieder hatten wir Zusagen, haben dann aber selber manchmal wieder abgesagt, weil es uns dann doch zu heikel war. Und insgesamt haben wir eben 4 Wochen darauf gewartet, diesen Zugang zu kriegen und waren sehr gut darauf vorbereitet. Aber weil wir eben auch so viel Zeit hatten, uns dann im Endeffekt auf diese Tage dort vorzubereiten. Also ich hatte irgendwie so bestimmtes Campingessen dabei, Feuchttücher und zum Waschen und genau eine Zahnbürste, einen Schlafsack, Regenjacke, Regenschuhe, alles Mögliche. Genau, also es ist halt, man sitzt eigentlich den ganzen Tag rum und wartet auf Beschuss. Also wir waren eben bei so einer Kommandozentrale, wo alle Leitungen zusammenlaufen. Also da hatte der Commander so die Aufgabe, einfach so ein bisschen zu koordinieren. Und dann gab es irgendwie Holzhacken und auch nicht so wirklich, weil wir eben bewusst nicht zu einer Mörsereinheit gegangen sind oder nicht an die erste Verteidigungslinie, um eben so wenig wie möglich unter Beschuss zu kommen. Und das ist halt unfassbar langweilig, weil man einfach den ganzen Tag in diesem Erdloch sitzt und ja eigentlich auch gerne raus wollen würde, weil man ja mitten im Wald ist und es wirklich zwischendurch auch gutes Wetter war, aber man muss eben ausharren und warten und alle sitzen irgendwie am Handy und spielen am Handy rum und schreiben und telefonieren mit ihren Lieben. Einer hat dann immer Schicht am Funkgerät und dann wechseln sie sich ab und schlafen in Schichten, wird Kaffee getrunken, Zigaretten geraucht, aber ja. Und zwischendurch wird man dann immer wieder, also wenn man dann irgendwie denkt, dass alles ganz ruhig ist und normal, scheppert es dann wieder und gibt dann wieder Einschläge in der Nähe.
Das klingt jetzt erstmal so, als wäre Angst für Sie kein großes Thema gewesen. Konnten Sie die verdrängen oder haben Sie keine Angst?
Ich habe auf jeden Fall Respekt, aber ich glaube, wenn ich sehr doll Angst hätte, dann könnte ich das nicht machen. Dann würde ich Panik kriegen und wenn man Panik kriegt, dann kann man nicht arbeiten. Ich fand, die Situation dort war natürlich beängstigend, weil man einfach in so einem Erdloch saß und dort auch geschlafen hat und so weiter. Aber ich habe eben versucht, viel auf die Geräusche zu hören und ich kann die Situation ja dann auch nicht ändern, wenn irgendwas passiert. Also keine Ahnung, mir vorher irgendwie groß Angst zu machen. Also man kann eben gucken, dass man nicht zu lange Zeit draußen verbringt und sich relativ schnell bewegt, wenn man von A nach B geht. Aber genau, wenn man so von seiner Angst geleitet wird, dann kann man, glaube ich, den Beruf nicht machen.
Wie leicht oder schwer ist es Ihnen gefallen, das, was Sie dort erlebt haben, dann auch in Fotos festzuhalten?
Also natürlich wäre ich gerne mehr draußen gewesen und hätte mehr fotografiert von Dingen, die irgendwie drumherum passieren. Aber es ging ja wirklich um dieses Leben in dieser einen Blindage. Und dann habe ich lange mit der Bildredakteurin mich darüber unterhalten. Das ist die Frau, die quasi in der Bildredaktion von der Zeit zuständig ist für mich und für die Fotos. Und dann haben wir ganz lange davor darüber gesprochen, weil wir eben schon vermutet haben, dass es so wird, wie ich eben diese Bilder umsetzen könnte. Und dann haben wir uns schnell für Porträts und Details entschieden und so ein bisschen Dokumentarisches, Alltägliches, was aber auf 8 oder 10 Quadratmetern echt schwierig ist, weil es ja wirklich ein kleiner Raum war und ich sehr wenig Licht hatte und einfach wenig fotografieren konnte. Und es sich natürlich auch alles wiederholt hat, aber so habe ich durch eben diese Nähe und diese Langeweile auch es hinbekommen, die Männer ehrlich zu porträtieren und es nicht eben so schnell ging, sondern ich hatte Zeit für jedes Porträt und das war irgendwie wichtig für mich.
Man sieht die Männer, man sieht auch Dinge wie Schaufeln oder ein Telefon, man sieht auch einmal so ein Erdloch von außen. An welche Regeln mussten Sie sich halten beim Fotografieren?
Ach, ich konnte eigentlich alles fotografieren, was ich wollte. Also ich habe natürlich irgendwie geguckt, ob die Männer gerade in der Stimmung sind oder nicht. Habe manchmal gefragt, nicht immer. Aber wir waren ja eigentlich immer mit den gleichen. Die wussten ja auch, dass wir da sind. Wir saßen ja alle zusammen und es war dann quasi abgeklärt, dass ich Fotos mache. Und dadurch, dass es im Wald war, konnte man nicht so wirklich die Position verraten. Sonst muss man immer so sehr darauf achten, dass man keine Horizontlinien fotografiert und nichts, was irgendwie auf den Ort hindeuten kann. Aber das war eben da nicht gegeben, weil es eben im Wald war und man das sowieso nicht erkennen konnte, wo es ist. Deswegen konnte ich da eigentlich relativ frei fotografieren, wie ich wollte.
Sie sind 29 Jahre jung, haben schon viele Preise gewonnen, haben in Afghanistan, in Äthiopien, auch in Syrien gearbeitet. Warum war es für Sie wichtig, ausgerechnet in die Ukraine zu reisen und auch sehr schnell, nachdem der Angriffskrieg dort begonnen hat?
Ich finde erstmal irgendwie alles interessant und wichtig, darüber zu berichten. Und es war eben total absurd, dass Russland wirklich diese Full-Scale-Invasion gestartet hat Ende Februar. Und ich eben in Afghanistan saß und die Nachrichten über die Ukraine gesehen habe und es direkt für mich klar war, dass ich da hinfahre. Ich habe eine ukrainische Kollegin, Mila Teschejeva, war auch Fotografin in der Agentur und wir haben direkt telefoniert und darüber gesprochen, dass wir zusammen reinfahren und dann sind wir eben auch für den Spiegel zusammen reingefahren. Es gab gar keine große Diskussion oder Frage, sondern es war eigentlich direkt klar für mich, weil ich es wichtig finde, von dort zu berichten und eben als man dann in Butscha war und dort die Sachen gesehen hat, hat es für mich noch mehr bestätigt, dass es wichtig ist, dass ich dort bin, weil eben so viele Fake News im Umlauf sind und waren und mich auch Menschen, die ich kenne, gefragt haben, ob denn die Leichen auf der Straße in Butscha echt waren und so weiter. Und dann ist es eben wichtig für mich, dort zu sein und zu fotografieren und zu dokumentieren, weil ohne die Bilder man ja oft schwer darüber berichten kann.
Die Kriegsverbrechen sind eine Seite dieses Krieges, aber dieser Besuch im Schützengraben, der war ja nochmal ganz anders nah dran am Kriegsgeschehen. Haben diese Tage da Ihren Blick auf das große Ganze, auf den ganzen Krieg noch einmal verändert?
Nee, nicht unbedingt, weil ich in ähnlichen Situationen auch schon vorher war. Ich war einfach jetzt monatelang im Donbass und war da eben auch in Schützengräben und an Positionen und in viel, viel gefährlicheren Situationen als in dem Schützengraben.
Also ich frage das nicht deswegen, weil es besonders gefährlich war, sondern weil es einfach, das ist in dem Artikel ja ganz schön beschrieben, weil die Welt so schrumpft, wenn man dort in diesem Schützengraben ist, weil man diese ganzen großen Kriegsstrategien dort ja gar nicht so mitbekommt, sondern da geht es ja wirklich nur um das Überleben, um das Ausharren, um das Durchhalten.
Aber das ist für mich trotzdem auch in den anderen Positionen so gewesen, weil die sich ja auch auf ihren kleinen Radius beschränken. Wenn man Soldaten fragt, wenn man jetzt in Josef Yar ist, das ist so ein kleines Dorf in der Nähe von Bachmut, und man fragt die, was zu der Front in Kremina weiter nördlich, dann können die einem das nicht sagen. Die kennen nur ihren Frontabschnitt. Und genauso ist es eben auch in dem Graben. Also die Männer aus dem Graben sind quasi auf sich oder ich glaube unter sich komplett, haben aber noch Kontakt zu den Stellungen drumherum und bekommen auch ab und zu Besuch. Und genauso ist es bei den anderen Positionen, nur dass es eine andere Art von Position ist. Das eine ist eben eine Trench, aber du hast halt bei Panzerpositionen hast du auch immer neben dem Panzer eine kleine Blindage, wo sie in Schichten dann schlafen. Also es ist jetzt nicht so anders zu anderen Orten, wo ich war.
Das sagt Johanna Maria Fritz, Fotografin, die vor allem in der Ukraine aktuell unterwegs ist. Ihre Arbeiten sind zu sehen in Medien wie dem Spiegel, der Zeit oder auch National Geographic.